So, jetzt haben wir das Problem, dass unser Carsten gerade technisch noch nicht bei uns ist, glaube ich. Ach ja, Matthias sieht auch so aus, als ob er jetzt erstmal ein Schläfchen macht. Jetzt brummt irgendwo ein Telefon, meins ist es nicht. Das sind die technischen Herausforderungen einer Podcast-Aufnahme. Wenn Sie Eindrücke, Ideen oder Anreize haben, dann gerne an Textquartett.
Heute ist echt der Wurm drin in der Aufnahme. Verrückt, oder?
Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast zum internationalen Steuerrecht des NWB Verlags. Heute mit den Gastgebern Florian Holle aus Fürstenwalde, Matthias Hildebrand aus Berlin und mir, Nadja Altenburg, heute aus Düsseldorf. Eva Oertel lässt herzlich grüßen aus München. Das Steuerrecht wird immer komplexer, generell das Recht. Die Steuerpflichtigen bekommen immer mehr Reportingpflichten, müssen immer mehr mitwirken, Reporte abgeben, nachweisen, wo sie ihre Informationen herholen. Und deswegen ist auch das Thema Compliance und vor allem Text-CMS ein wichtiges Thema geworden. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute zwei Praktiker bei uns zu Gast im Studio haben, nämlich Dr. Thilo Potthast von der Zeppelin Group und Carsten Hauser von der Deutschen Post. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Ja, die beiden haben Text-CMS nicht nur in ihren Unternehmen eingeführt, sondern sind über mehrere Jahre auch, ich glaube, auch Mitbegründer eines Erfahrungsaustauschs zum Thema Text-CMS für Inhouse-Steuerleute. Und mir wurde zugetragen, dass es sich ohne Übertreibung um einen der größten regelmäßigen Diskussionsrunden für Unternehmensexperten in Deutschland handelt, wenn nicht sogar der größte. Aber darüber könnt ihr ja gleich ein bisschen live berichten. Ich übergebe an Matthias für die Vorstellung.
Ja, ich darf den Thilo vorstellen. Thilo war mein Ex-Kollege. Wir konnten fast 2 Jahre miteinander verbringen, was wirklich toll war und Spaß gemacht hat im Fernsehen. Und den Thilo, ich muss ihn eigentlich gar nicht vorstellen, die meisten kennen ihn aus Funk und Fernsehen vermutlich. Ich mach's trotzdem. Der Thilo ist Jurist. Er hat Jura studiert von 1995 bis 98 an der Uni Regensburg, hat das Referendariat gemacht. Und ist dann zu KPMG gegangen, war dort 5 Jahre von 2001 bis 2005, hat einen Steuerberater gemacht 2006, auch noch promoviert, auch das noch, und zwar zu dem Thema die Entwicklung der Körperschaftssteuer von den Vorformen bis zur Unternehmenssteuerreform 2021 und ist dann aber nicht in der Beratung geblieben, sondern in die Industrie gewechselt und war ab 2006 dann bei ProSieben Sat.1. Und Thilo, ich erinnere mich noch, dass du mir dann kurz vor Weihnachten eröffnet hast, du gehst. Ich war mega traurig einerseits, andererseits aber auch, habe ich mich total gefreut, weil du zu Zeppelin gewechselt bist, dort seit 2020 der Leiter Steuern, Head of Group Tax, und das mittlerweile auch schon seit 6 Jahren. Wir haben schon so ein bisschen länger immer über diese Aufnahme gesprochen, dass wir es mal machen wollen. Ich freue mich total, dass es heute endlich klappt. Und bevor wir jetzt zu Carsten, zur Vorstellung von Carsten kommen, noch eine Frage, eigentlich 2 Fragen. Wie bist du damals aus dem Studium heraus und Referendariat zum Steuerrecht gekommen?
Ja, also vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Freut mich sehr, zusammen mit dem Carsten heute. Ich kenne euren Podcast schon sehr lange, von der ersten Stunde an. Matthias, wir kennen uns ja auch schon sehr lange. Ich weiß, was du da mit den Kolleginnen und Kollegen auf die Beine gestellt hast. Und ich freue mich total, heute dabei zu sein. Wie bin ich zum Steuerrecht gekommen? Ich hatte Jura studiert, hatte aber auch eine gewisse Vorliebe für Zahlen. In Bayern gibt's ja eine verpflichtende Steuerklausur im ersten Staatsexamen und dann kann man das auch noch wählen im zweiten Staatsexamen. Da bin ich letztlich hängen geblieben, weil das für mich die beste Mischung war. Du hattest das angesprochen, ich bin dann zur KPMG und da letztlich im Steuerbereich hängen geblieben, allerdings dann auf die Unternehmensseite gewechselt und fühle mich jetzt seit 6 Jahren sehr wohl bei Zeppelin.
Und Zeppelin muss man natürlich auch fragen, die Luftschiffe sieht man jetzt nicht mehr so am Himmel. Was macht ihr eigentlich?
Ja, Zeppelin ist ein international tätiges Handels-, Engineering- und Dienstleistungsunternehmen mit dem Schwerpunkt für die Bauindustrie. Wir haben verschiedene strategische Geschäftseinheiten. Am sichtbarsten ist sicherlich unser Vertrieb und Service mit Baumaschinen von Caterpillar. Wir sind da seit 1954 Partner von Caterpillar. Wir vermieten aber auch diese Maschinen und die Geräte, die man für den Bau braucht. Das ist der Rental-Bereich und Motoren, Energie- und Antriebssysteme kommen auch von Caterpillar. Das ist dann der Power-Systems-Bereich. Und die Wurzeln von Zeppelin, die liegen eigentlich in der Verarbeitung von Aluminium. Das kommt von den Luftschiffen. Dort sind wir im Anlagenbau tätig bauen dort Anlager für Schüttgut-Handling, für die Kunststoffchemie, Nahrungsmittelindustrie. Zeppelin hat 12.000 Mitarbeiter, ist in 29 Ländern tätig und peilt für dieses Jahr 5 Milliarden plus Umsatz an.
Ja, Wahnsinn. Und ich glaube, die Hörer, wenn jetzt so überlegen, Podcast Zeppelin Caterpillar. Vielleicht erinnern sich die Hörer noch, es gab von dir zu Steuern Mega bei LinkedIn ein Video, wo du auf der großen Baumaschine sitzt. So schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis. Und die Zuhörer haben jetzt auch ein Bild von dir im Kopf.
Genau, aber jetzt kann man mich live sehen.
Genau.
herzlich willkommen, Thilo. Jetzt kommen wir zum zweiten Gast. Carsten Hauser ist Senior Director Corporate Tax, Global Tax Compliance and Risk Management bei der Deutschen Post. Die Frage, was die Deutsche Post macht, glaube ich, erübrigt sich. Deswegen, Carsten, nochmal kurz zu deinem Lebenslauf. Du bist ausgebildeter Industriekaufmann, hast dann Wirtschaftswissenschaften an der TU in Dortmund studiert. Und wenn ich das richtig sehe, in meiner Vorbereitung nach dem Diplom nur einen Steuerfachwirt belegt, von 2004 bis 2014 bei PwC in Düsseldorf. Jeder, der was auf sich hält, muss ja in seinem Leben mal bei PwC gewesen sein. Und bist jetzt seit 2014 bei der Deutschen Post und warst erst im Internal Audit und seit 2018 bist du in der Steuerabteilung. Wie kommt man von Internal Audit zu Steuern, weil ich mal vermute, ohne es zu wissen, dass du zuvor bei PwC wahrscheinlich eher in der Wirtschaftsprüfung aktiv warst, oder?
Unter anderem, ganz genau. Und wie kommt man von Internal Audit in die Steuerabteilung, indem man bei Internal Audit steuerliches Revisionswesen aufgebaut hat? Also für alle die Steuerorganisation oder beziehungsweise die Finance-Organisation von der Post oder DHL AG, wie wir ja zukünftig heißen werden, nicht kennt es. Wir bedienen mehrere Bereiche und Internal Audit ist so aufgebaut gewesen, dass ich dort im Finance-Bereich steuerliches Revisionswesen aufgebaut habe. Und je tiefer man so kommt und je mehr man sieht, desto mehr Erfahrung man sammelt, desto interessanter wird man natürlich für die es verantworten. Weil man dann natürlich die Prozesse von der Entstehung bis zur Berichterstattung gesehen hat und doch interessante Eindrücke gewonnen hat. Kann ich jedem nur empfehlen, ist sicherlich sehr hilfreich.
Also nach zu viel Kritik aus der Audit-Abteilung hat die Steuerabteilung gesagt, den müssen wir zu uns holen. Ist das die richtige Übersetzung?
Dann ist er nicht mehr so gefährlich.
Kriegt er die Verantwortung.
Sagen wir mal so. Die Begründung war die, dass man gesagt hat, du kannst uns hier mehr helfen.
Ja,
schön. Weniger Berichte schreiben über die Abteilung.
Aber das ist doch eine perfekte Überleitung. Richtig die erste inhaltliche Frage gleich an dich, Carsten. Was ist denn eigentlich ein Text-CMS in drei Sätzen? Es klingt immer so fancy und jeder benutzt es, aber vielleicht kannst du es einmal kurz zusammenfassen.
Das ist eine wirklich richtig gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich es in drei Sätzen hinkriege, aber wie würde ich mich dem Thema nähern? Sagen wir mal so, Text-CMS, so wie wir es in Deutschland haben, ist ja ein Stück weit aus dem Compliance-Management entstanden. Also all die sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigen, kennen den IDW PS 980, der ja für uns alle so ein bisschen das Rahmenwerk bildet. Und dort war es so, dass man Compliance als Regelung eines Unternehmens versteht, die gesetzlichen Vertreter für ihre Mitarbeiter und auch für Dritte letztendlich aufstößt, mit der Vorgabe, diese natürlich einzuhalten. Und wenn man dann sich überlegt, was bedeutet das für Steuerrecht, so sieht es ja auch der EDW, also ich halte mich sehr nah am EDW, weil ich die Ansätze der Entwicklung sehr gut finde, ist eben ein Teilbereich sozusagen eines Compliance-Management-Systems mit der ja, mit dem Zweck oder dem Fokus darauf, eine vollständige und zeitgerechte Erfüllung steuerlicher Pflichten sicherzustellen. Ich weiß nicht, Thilo, deckt sich das mit deiner Sicht und Überlegung?
Ja, also aus meiner Sicht ist das Wort System eigentlich das Entscheidende. Es ist letztlich die systematische Herangehensweise, wie ich Tax Compliance herstellen kann. Also Tax Compliance ist meines Erachtens in den Genen eines jeden Steuerberaters schon immer, ja, egal wie man das Kind nennt. Ein Steuerberater versucht im Einklang mit dem Gesetz zu sein, ja, schon seit jeher. Aber die systematische Herangehensweise, also das Ganze nach Prozessen zu gliedern, nach die Risiken aufzuschreiben, ein gewisses Programm zu haben, ja, das ist aus meiner Sicht der Kern eines Text-CMS. Und ich muss gestehen, das Text-CMS, der Name gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Ich hatte am Anfang da relativ Schwierigkeiten, als ich dann festgestellt habe, es ist ein Steuerkontrollsystem, also ein IKS, ja. Gefällt mir besser, ist natürlich nicht so cool von der Beschreibung, ist ein deutsches Wort und Management-System, Tax-Management-System ist ein englisches Wort, klingt cooler, aber ich finde, es beschreibt es besser, wenn ich sage, es ist ein Kontrollsystem, ein internes Kontrollsystem für Steuern, weil ich das dann mir besser was vorstellen kann und nicht so ein neues Gebilde, das vermeintlich auch was Neues darstellt. Also wir in Deutschland neigen jetzt auch mehr dazu, wieder in Richtung Steuerkontrollsystem zu gehen. Zumindest steht das ähnlich im 38 EGO drin. Von daher glaube ich, also aus meiner Sicht die richtige Richtung.
Thilo, jetzt muss die Frage gestattet sein an jemanden, der sich mit historischen Entwicklungen im Rahmen seiner Promotion beschäftigt hat, wann er denn zum ersten Mal überhaupt mit Text-CMS in Kontakt gekommen ist. Und war vielleicht der Auslöser der SOX 2002 in den USA? Und verrat uns doch mal, was sich hinter SOX verbirgt.
Oi, die Frage war nicht abgesprochen.
Nein, ich meine nur, wofür aber die Carsten, Abkürzung steht.
Ja, Carsten hat vielleicht also gerade mehr
Berührungspunkte. Die Abkürzung, ne? Kriege ich noch hin. Sarbanes-Oxley Act, das war aber auch schon alles. Okay. Also, wann hatte ich das erste Mal Kontakt damit? Das musste so 1960, nee, das war ein Spaß. Es war irgendwo nach 2016 tatsächlich, ja. Und ich glaube, das war, wo die meisten dann Kontakt mit dem Thema hatten. Da kam das ja so richtig hoch mit dem BMF-Schreiben. Ich erinnere mich noch ganz gut an die goldene Brücke. Also ich war bei einem Berater und der stellt es vor und der malt eine goldene Brücke und sagt, das ist die goldene Brücke, die wir jetzt der Geschäftsführung und dem Vorstand geben. Das war mein erster Kontakt. Also wir bauen eine goldene Brücke mit diesem System für die Geschäftsführung. Das war mein erster Kontakt. SOX hatte ich tatsächlich Kontakt in meinen Anfangsjahren bei der KPMG, da war ich nämlich auch teilweise als Abschlussprüfer eingesetzt für Steuern und dann hatten die ganz wild Prozesse gezeichnet für Kapitalertragssteuer und alles Mögliche. Da war mir noch nicht klar, wo die Reise hingehen soll und warum man das überhaupt macht. Wie gesagt, 2016 ging's los. Damals, Matthias hat es erzählt, ich war bei ProSieben Sat.1 und hatte tatsächlich auch die Freiheit, näher in das Thema einzusteigen, mich dem Thema zu widmen und da eigentlich auch von Anfang an was aufzubauen.
Aber goldene Brücke finde ich super. Vertrieb mit Angst hat schon immer gut funktioniert.
Genau.
Ja, vielleicht an dieser Stelle, wie seid ihr, also ich sehe, man hat sich so langsam rangetastet an das Thema, dann liegt es ja auch nahe, ich sag mal, wenn man so Begriffe vor sich hat, die man noch nicht ganz mit Leben füllen kann, dass man zu einem Erfahrungsaustausch kommt. Vielleicht könnt ihr ein bisschen berichten, wie der initiiert wurde, wer daran teilnimmt, wie das funktioniert und was da so besprochen wird.
Also ich kann gerne starten. Der Ideengeber war Matthias, um ehrlich zu sein. Matthias hatte damals schon die Idee, Tax Calls aufzusetzen zu diversen Themen, die es auch heute noch gibt. Und als wir zusammen gearbeitet hatten, war die Idee auch von dem Matthias, hey, setz doch mal so einen Text-CMS-Call auf. Und seitdem gibt es diesen Call, ja, und der lebt und wird auch immer erfolgreicher, sage ich mal. Das war die ursprüngliche Idee. Und Carsten, du, glaube ich, kannst erzählen, wie du dazu kamst, weil es war nicht alleine meine Nummer, sondern du warst der, der da wesentlich auch von den Anfangsjahren mit dabei war.
Genau, wir beide haben uns, es müsste 2019 gewesen sein, ne, in Berlin getroffen. Und da hattet ihr schon einen ersten Erfahrungsaustausch, ich glaube damals mit der Deutschen Bahn zusammen gehabt. Und da ist die Kollegin dann leider ausgestiegen aus diesem, Erfahrungsaustausch. Ja, wir beide haben uns abgesprochen und kurz danach war es der Plan, dass die Deutsche Post eigentlich die Teilnehmer, die interessiert waren, wieder zu einem persönlichen Präsenzaustausch nach Bonn zu holen. Da kam dann leider Corona dazwischen. Wir hatten alle Reiserestriktionen und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es per Call. Das war so Juli 2020. Und ja, wie du schon gesagt hast, also der Kreis der Teilnehmenden oder potenziell Teilnehmenden wächst von Mal zu Mal. Was für uns natürlich auch schön ist, also Matthias, ich sehe, du nickst gerade, also wir haben eine rasende Mund-zu-Mund-Propaganda. Kaum findet eine Veranstaltung irgendwo statt, die einen Bezug zu Text-CMS hat, wird das über Mund-zu-Mund-Propaganda weiterverteilt und wir haben wirklich von kleinen über mittlere bis zu großen Unternehmen, Thilo, ich würde sagen, alles vertreten, ne?
Ja, und ihr habt einen riesen Verteiler mittlerweile, ne?
Also wir haben ungefähr 150 Leute im Verteiler, regelmäßig 40 bis 50 Leute dabei. Ein gewisses Stammkundschaft, sage ich mal, ist immer dabei, aber auch wechselnde Teilnehmer. Also wie gesagt, ist eine gute Menge auch für eine gute Diskussion.
Funktioniert in erster Linie halt auch durch Vertrauen. Ja, wir haben von klein bis groß dabei, jeder teilt, legt Informationen offen. Habe ich persönlich auch zu meiner Beraterzeit so transparent nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Und finde ich es natürlich auch ein tolles Goodie, was man da mit auf die Reise gesetzt bekommt. Ne? Und es gibt immer wieder, Bereitschaften. Thilo, du hattest es heute Nachmittag noch gesagt, als wir gesprochen hatten. Jeder möchte mitmachen, teilt gerne mit. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass das über so eine Regelinstitution geworden ist. Wenn jemand nicht teilnehmen kann, kriegen wir es auch mitgeteilt. Also es ist eigentlich so ein ganz toller Zusammenhalt. Ja.
Sehr diszipliniert, ne? Also normalerweise, meine Erfahrung mit Erfahrungsaustauschen ist, die leben davon, dass die Teilnehmer sich verpflichtet fühlen oder das verbindlich sehen, ne? Und sowohl inhaltlich mit Themen teilnehmen, indem sie Themenvorschläge machen, was diskutiert werden soll, als auch, wie gesagt, ihre Abwesenheiten mitzuteilen. Und wenn so sehr viele passive Teilnehmer dabei sind, dann schläft sowas ja auch gerne mal ein, ne?
Genau, also es melden sich tatsächlich Leute auch ab, was ich gut finde. Aber wenn man bedenkt, dass es eine völlig freiwillige Veranstaltung ist, ist das schon bemerkenswert.
Es spricht für eine hohe Autorität derjenigen, die das Ganze führen.
Total. Also, dass ich als Zuhörer, also ja, ich war vielleicht ein bisschen Ideengeber, aber die Carsten und Thilo sind tatsächlich die, den Call prägen und immer vorbereiten und immer ein Thema haben. Und was mich so erstaunt ist, dass über die Jahre hinweg man das Gefühl hat, dass die Themen nicht ausgehen. Weil man würde ja eigentlich denken, dass das mal irgendwie ausgelutscht ist, ne? Und dass es keine neuen, also irgendwann ist es mal ausgegessen und diskutiert. Aber mitnichten, das ist tatsächlich, ich weiß es jetzt nicht genau, 50 Calls oder wie viel jetzt mittlerweile stattgefunden haben, ist es immer noch so, wenn man da teilnimmt, man lernt immer noch was Neues und es gibt immer noch einen Themenbereich, der noch nicht diskutiert ist. Deswegen vielleicht auch nochmal an die Hörer draußen, wer in-house ist und also das macht es auch aus und die Vertrauensbasis, wer in-house arbeitet, kann gern teilnehmen, kann sich dann bei Carsten, bei Thilo oder auch bei mir, egal wo, oder bei unserer E-Mail-Adresse melden. Ich glaube, ihr freut euch auch mal, wenn die Teilnehmer, der Themenkreis größer wird.
Ja, Matthias, du sagst, die Themen gehen nicht aus. Da fangen wir doch mal mit dem einen oder anderen an.
Genau, also wir wollen jetzt, natürlich können sich alles besprechen, aber um jetzt mal so, so auch wieder zurückblickend drauf zu gucken, wie die Entwicklung war, dass ihr das einmal so ein bisschen zusammenfasst. Worüber hat man am Anfang gesprochen? Das war sicherlich allgemeiner. Wie hat sich diese ganze Diskussion und wie haben sich auch die Themen entwickelt über die Jahre hinweg? Und wie guckt ihr jetzt eigentlich auf dieses Thema Text-CMS? Jetzt mittlerweile haben wir das schon ein paar Jahre. Ich glaube, in die Prüfung, also durchs Finanzamt oder die Finanzverwaltung, das geht erst los. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, glaube ich, die Professionalität innerhalb der Steuerabteilungen und auch zusammen mit Beratern gestiegen ist. Aber wie guckt ihr auf diesen, ja, die letzten 4, 5, 6 Jahre?
Also ich würde diese Einschätzung teilen. Die Professionalität nimmt zu, auch die der Teilnehmer. Wir haben vor 6 Jahren noch, ich sage jetzt mal, die Anfängerthemen diskutiert. Ja, wie steigt man da ein in Text-CMS? Wie baut man es auf? Und wenn ich mir die Themen so anschaue, wir steigen jetzt immer mehr in Spezialthemen ein. Also wir hatten jetzt tatsächlich im letzten Call die Lohnsteuer. Ja, also wir gehen immer mehr in die Themen rein, immer tiefer rein, vom Allgemeinen weg hin zum Speziellen. Das ist sicherlich eine Entwicklung. Ja, das Thema Text-CMS ist in den Unternehmen angekommen und ist selbstverständlich dort. Es geht jetzt wirklich darum, wie wird es umgesetzt, und da hilft der Austausch einfach mit anderen Praktikern, wie solche Sachen im Unternehmen eben umgesetzt wird und wie damit umgegangen wird. Ansonsten ist meine Einschätzung, wir hatten in den Anfangsjahren sehr stark und sehr oft über Zertifizierungen gesprochen. Das ist ein bisschen jetzt von der Agenda gekommen. Warum? Wahrscheinlich, weil eine gewisse Unsicherheit drin ist. Ja, viele sind zertifiziert, merken aber, dass sie dann nicht diesen Benefit daraus ziehen können, der erhofft war. Die Zertifizierungen sind dann zum Teil auch schon alt. Ja, Zertifizierungen aus 2021, 2022 sind nicht mehr taufrisch. Man müsste neu zertifizieren, und wir haben auch schon die Erfahrung und die Mitteilung bekommen, dass Zertifizierungen abgebrochen werden oder auch gar nicht mehr weiterverfolgt werden, weil man einfach nicht weiß, ob die Zertifizierung das bringt, was man sich erhofft, ja. Und in dem Zusammenhang ist auch das Thema mit dieser Enthaftung, also der goldenen Brücke. Man diskutiert jetzt eigentlich Text-CMS im Wesentlichen im Zusammenhang mit Prüfungserleichterungen. Hat was natürlich mit dem 38 IGAO zu tun, aber Prüfungserleichterung ist so das Hauptthema. Und da schließt sich eigentlich der Kreis mit den Zertifizierungen. Ja, man hatte die Vorstellung, ich habe ein Text-CMS, ich lasse mich zertifizieren, ich habe eine Prüfungserleichterung. Ja, und das scheint nicht so zu sein. Und deswegen ist man jetzt eben vorsichtig bei den Zertifizierungen, diskutiert aber weiterhin sehr stark die Prüfungserleichterung und wann man die denn bekommt jetzt, und ist weg von dieser Enthaftungsthematik. Die spielt immer noch mit, ja, die ist der Grundstock, aber die wird eigentlich nach unserer Erfahrung weniger jetzt in der Praxis bei uns diskutiert.
Das heißt, die Motivationslage ist eigentlich zweigleisig. Einmal diese Haftungserleichterung im Falle eines Auftretens von einem Hiccup, dass man sagen kann, okay, ich hatte ja aber alles gemacht und deswegen sind wir hier nicht in der, keine Ahnung, ne, Bußgeld- oder Strafverfahren unterwegs. Und das andere ist, wie intensiv findet eigentlich so eine Prüfung statt und komme ich ein bisschen schneller durch die BP, vereinfacht gesagt. Ne?
Ja.
Und da ist die Erfahrung offensichtlich in der Praxis, dass so ein zertifiziertes System nicht vorteilhafter ist als jedes andere. Das heißt, die Finanzverwaltung hat an der Stelle jetzt noch nicht reagiert. Es wäre natürlich ganz, ganz spannend, jemanden aus der Finanzverwaltung an Bord zu haben in dieser Runde, der das so ein bisschen beleuchten kann, was eigentlich die Position oder die Vision verwaltungsseitig ist. Ne? Weil es kann ja nicht sein, dass die Unternehmen diese extra Bürde auf sich nehmen und dann am Ende genauso behandelt werden wie jeder andere. Ne?
Also das, was wir von Unternehmen gespiegelt kriegen, ist, dass natürlich schon die Finanzverwaltung das sehr positiv sieht, ja, wenn Unternehmen so ein CMS aufbauen, wenn die sich zertifizieren lassen, weil es grundsätzlich zeigt, dass da Qualität vorhanden ist, ja. Mhm. Ob es eben so weit geht, dass es Prüfungserleichterungen gibt, ist mal dahingestellt, ja, da sind doch die ein oder anderen aus der Finanzverwaltung dann eher zurückhaltend, ja, und sagen, wer weiß, was das Zertifikat wert ist, und Ob es akzeptiert wird, ist, glaube ich, noch nicht so durchgedrungen.
Das Thema Vertrauen auch nicht nur zwischen den Teilnehmern des Austauschkreises, sondern auch mit der Finanzverwaltung.
Genau.
Carsten, du hast ja auch ein bisschen, auch als Internal Audit, auf das Thema ja drauf geguckt, einmal aus Risikogesichtspunkten, aber ich glaube auch gerade aus der Auditbrille ja auch schon immer auf Prozesse. Hast du da eine Veränderung gesehen in den letzten Jahren? Weil ich weiß noch, auch die Diskussion damals mit Thilo bei ProSieben, dass man schon das Gefühl hatte, dass TaxCMS hilft auch so ein bisschen mehr prozessseitig zu, also nicht nur rechtlich auf Dinge zu gucken, sondern vielmehr vom Prozess, was passiert da eigentlich intern? Wo sind die Risiken, was macht man da? Siehst du da eine gewisse auch Professionalisierung, Verbesserung? Hilft das vielleicht auch noch für andere Themen, wenn man jetzt einen TaxCMS sich aufgebaut hat?
Ich denke ja. Also es ist ein Door-Opener, ganz klar, um auch natürlich dahin zu kommen, wo die Daten entstehen, verarbeitet werden. Ich denke, das ist eine Win-Win-Situation und ich sehe es im Zusammenhang insbesondere jetzt mit den neuen ERP-Einführungen, die natürlich stattfinden, als Brücke darüber natürlich dann auch die Prozesse, Prozessqualität und damit dann auch die Qualität in den Steuererklärungen natürlich deutlich zu verbessern. Es kommt auch eine ganz andere Sensibilisierung dann dafür auf, ja, wenn du mit jemandem darüber sprichst und sagst, wir brauchen hier Stichproben, Kontrolle darüber. Also ich denke, das ist eine Kombination, ja, sowohl prozessual als dann halt auch die Qualität der Daten.
Also hat es schon auch intern einen großen Sinn, selbst wenn es mit Blick auf den Austausch mit der Finanzverwaltung noch keine harte Verbesserung dadurch gibt. Aber die Steuerabteilung nach meinem Verständnis hat dadurch ein Stück weit auch so ein Druckmittel gegenüber dem Konzern. Das ist die Vorgabe, wir müssen das hier besser machen und bitte liefert uns doch jetzt auch die Daten. Ist das so?
Ja, aber ich denke, es geht Hand in Hand. Also nur mit Druck und Keule bringt nichts. Also ich glaube, wenn man alle zusammenbringt und aufzeigt, welche Vorteile das bringt, also wirklich qualitativ und auch, ich sehe es auch mit Effizienzsteigerung, ist das der richtige Weg.
Also ich sag mal, aus meiner Beratertätigkeit heraus, aus so dem einen oder anderen pathologischen Fall, kam dann immer mal, ja, die Daten haben wir nicht. Oder die Daten bekommen wir nicht. Oder die Daten gibt's nicht. Ja, und die Steuerabteilung hat mich dann immer so ein bisschen traurig angeguckt und gesagt, ja, wie haben wir nicht, ja. Was natürlich zutiefst unbefriedigend ist, weil wenn man den Sachverhalt nicht ordentlich aufbereiten kann, dann ist es auch im Anschluss ziemlich schwierig, ja.
Wollte ich gerade sagen, die Berichterstattung wäre dann natürlich
so ein Problem. Genau, aber und jetzt dreht sich das ja so ein bisschen, dass man nicht mehr in dieser Bittstellung ist, sondern erstmal jetzt sagt, guckt mal hier, das ist Teil unseres IKS, ja, das hat nicht nur was mit Text zu tun, sondern es ist was Teil etwas Größerem im Konzern und deswegen müssen wir das hier in die richtige Fahrspur bringen und auch die Prozesse verbessern.
Vielleicht noch ergänzen, Matthias, zu deiner Frage ist es natürlich, wir werden ja noch gucken, was so ein bisschen Ausblick im Bereich TaxCMS, also wenn man das Thema Digitalisierung noch mitnimmt, ist es natürlich eminent wichtig zu verstehen, wie sind die Prozesse, was habe ich für Daten, wie sind die Daten überhaupt verarbeitet, um darauf basierend dann zukünftig vielleicht auch so an automatisierte Themen denken zu können.
Ja, Florian, da gibt es eine interessante Geschichte aus dem TaxCMS-Call. Es gibt Steuerabteilungen, die tatsächlich regelrecht Werbekampagnen starten. Ja, die führen ein TaxCMS ein. Die drucken Flyer, kleine Geschenke und so weiter und verteilen die im Konzern. Also da ist eine regelrechte Kampagne dahinter und man will Awareness schaffen. Ja, also das, glaube ich, wäre vor 10, 20 Jahren nicht denkbar gewesen. Und jetzt ist TaxCMS in Mode und wird anerkannt und wird ins Unternehmen reingetragen.
Das ist ein gutes Stichwort. Wie geht man so ein Projekt eigentlich an? Ne? Also das entsteht jetzt vielleicht im deutschen Headquarter und dann rollt man das aus über den ganzen Konzern. Wie erreicht man denn am besten die Auslandstöchter und begeistert die Local Player, sich auch richtig in das Projekt zu stürzen? Mit kleinen Geschenken, Thilo? Gibt es da Best Practice?
Ja, wahrscheinlich ist ein Weg, der uns da aufgezeigt wurde, den manche Unternehmen wirklich einschlagen. Sagen wir so, TaxCMS ist sicherlich nicht das attraktivste Thema im Unternehmen. Also insofern muss man sich schon was einfallen lassen. das weltweit auszurollen, ist, glaube ich, sehr schwer. Also die Gespräche, die wir jetzt im Text-CMS-Call führen, ist schon, dass man sich in der Zentrale da bemüht, ja, und das weitertragen will. Aber da kommt ja auch noch hinzu, dass ich das deutsche Modell nicht unbedingt aufs Ausland übertragen kann. Also unsere Erfahrung ist schon, dass man in Deutschland ein anderes Modell fährt als im Ausland. Es sind oft zentrale Steuerabteilungen, die natürlich ein Interesse haben, das zu veröffentlichen und weiterzutragen. Aber tendenziell sind dann schon auch die lokalen Einheiten gefragt, so ein Tax-Control-Framework umzusetzen.
Ja, ich glaube, du musst halt über Minimalansätze kommen, Mindestanforderungen. Und da dürfte man und da sollte man, also nach meiner eigenen Erfahrung, vielleicht am Anfang gar nicht zu viel verlangen. Ne? Also wir hatten ja, ich weiß nicht, Thilo, du erinnerst dich, wir hatten immer über das interne Kontrollsystem gesprochen. Da diskutieren wir immer, wie viel ist denn wirklich notwendig? Wie viel Kontrollen braucht man für eine Umsatzsteuer weltweit? Was sind denn da die Risikofelder? Ich denke, das muss man langsam anfangen. Weil wenn man gleich, so sind ja unsere Erfahrungen, mit einem deutschen Ansatz die Welt erreichen möchte, glaube ich, zum Scheitern verurteilt ist, weil das einfach nicht übertragbar ist.
Ja.
Ja, genau. Ja.
Also, das jetzt, wir haben ja immer so einen Vorbereitungszettel, aber ich finde, das, wo wir jetzt sind, ist das total spannend. Ja, weil wir sind ja auch ein Podcast zum internationalen Steuerrecht. Und jetzt sind wir genau an der Stelle. Also, wir haben ja aus unserer deutschen Brille mit PS 980 schon eine recht konkrete Vorstellung. Und wenn ihr jetzt in so einem Konzern seid, ist natürlich die erste Frage, da geht es ja nicht nur darum, tax-compliant in Deutschland zu sein, sondern der Anspruch kann ja nur sein, das weltweit zu sein. Welche Maßstäbe setze ich denn jetzt ans Inland und ans Ausland? Oder sage ich einfach, da habe ich jetzt die Antwort implizit schon gehört, ich kann nicht den gleichen Standard nehmen. Wie gehe ich eigentlich damit um, dass ich in manchen Ländern vielleicht noch People on the Ground habe und in anderen Ländern vielleicht das alles durch eine externe Beratungsgesellschaft erledigt bekomme? Ja, sage ich dadurch, dass ich eine Big Four ausgewählt habe, habe ich ja alles getan, was ich tun kann? Oder wie geht man mit diesen Themen um und wie schichtet man da ab? Könnt ihr dazu so ein Stück weit berichten? Oder vielleicht auch, gibt es Länder, in denen man gedanklich schon weiter ist in diesem Bereich Text-CMS? Oder sind wir da Frontrunner, Freiwillige voran?
Also ich würde sagen, wir sind noch nicht Frontrunner. Ich glaube, da gibt es andere Länder, andere Regionen, die deutlich mehr Erfahrung haben, als wir sie heute schon haben. Allein dadurch, dass sie auch sehr konkret sind und vielleicht manchmal pragmatischer sind, als wir es sind. Wie geht man mit dem Thema um des Ausrollens? Ich glaube, man braucht für ein multinationales Unternehmen einen Ansatz aus Deutschland heraus, weil natürlich auch die Verpflichtung fürs Ausland besteht, der sowohl in Deutschland anwendbar ist, als auch in einem der, ich sag's jetzt mal vielleicht, kleinsten Länder, in denen man tätig ist. Um es ein bisschen pragmatisch zu sagen, jeder hat Risiken in seinem Land oder möglicherweise Risiken, die er zu berichten hat. Das heißt, man muss Möglichkeiten geben, diese Risiken zu berichten, so dass wir in der Konzernzentrale diese auch einmal auswerten und berichten können. Beim IKS, internen Kontrollsystem, ist es für die Kontrollen so, dass es pro Steuerart, die von Relevanz sein könnte, ich sag mal, Mindestrisikofelder geben muss. Wie diese dann ausgeprägt werden, ich denke, da kommt man nicht drum herum, das ist immer dann landesspezifisch und sollte landesspezifisch ergänzt werden. Und was natürlich auch hilft, ist, das war bei uns in den Anfangsjahren so, dass man natürlich eine gute und verlässliche Steuerorganisation sowohl national wie auch international hat. Ich denke, das hilft ungemein.
Was heißt das, Steuerorganisation?
Ja, dass man konkrete Ansprechpartner für das Thema Tax auch vor Ort hat. Ja, also in vielen Fällen haben wir oder habe ich auch in der Vergangenheit gelernt, da sagt einer, ja, ich dachte immer, das macht der Kollege ABC. Und dann sagt mir der Kollege ABC, nee, der andere Kollege, der sollte das doch eigentlich machen. Ich denke, das sind so Governance-Aufgaben, die natürlich im Vorfeld auch geklärt sein müssen.
Die Zuständigkeiten quasi.
Ja, genau.
Thilo, da erinnere ich mich noch an, ich bekomme es gar nicht mehr zusammen, dass wir immer sagten, na, es gibt lokal immer einen steuerlich Verantwortlichen. Und ich glaube, wenn man im Ausland, also Headquarters in Deutschland hat und im Ausland Töchter, dass es auch eine zweistufige Haftung ist. Natürlich ist erstmal im Ausland dann der Geschäftsführer vor Ort verantwortlich. Und im Headquarters ist das eine geringere Verantwortung. Natürlich Organisationsverschulden kann eintreffen, aber eine geringere als mich im Inland trifft, sodass dann immer, wie auch die, weiß ich noch, die Diskussion hatten, wer ist eigentlich dann vor Ort lokal der steuerlich Verantwortliche. Und ich glaube, dass es dann schon eine Zweistufigkeit ist, die man hat im Ausland als im Inland.
Ich denke auch, dass es diese lokale Verantwortung geben muss. Wir hatten tatsächlich einige Text-CMS-Calls auch zu dem Thema internationales Kontrollsystem. Und mein Eindruck war schon, dass aus der Zentrale in Deutschland eine Governance vorgegeben wurde, aber dann doch sehr viel Spielraum auch in den Ländern war. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass die Länder da auch unterschiedlich unterwegs sind. Ja, es gibt andere Regularien, es gibt teilweise andere Verpflichtungen, Sachen umzusetzen, auch technische Sachen. Es gibt andere, zum Beispiel so ein Real-Time-Reporting. Ja, das ist eine ganz andere Anforderung an ein Text-CMS wie, ich sage jetzt mal, so ein Umsatzsteuersystem, wie wir es kennen. Ja, andere Länder haben Real-Time-Reporting und ermitteln die Zahlen ganz anders, haben andere Prozesse und können dann natürlich auch andere Kontrollen ansetzen. Ja, also deswegen ist schon rausgekommen aus den Calls jetzt, was ich so mitgenommen habe, eine Governance-Funktion in Deutschland. Ja, man macht Vorgaben, man hat Berichtspflichten intern, aber die tatsächliche Umsetzung muss dann schon nach den nationalen Vorgaben erfolgen. Und da gibt es eben auch dann diese nationale Verantwortlichkeit.
Das ist ja nochmal ganz spannend auch zu hören. Was bedeutet das denn eigentlich für die, also für die technische, also nicht inhaltlich technische, sondern technische Umsetzung? Das heißt ja eigentlich, dass man für jedes Land eine eigene Reporting-Strategie braucht, oder?
Ja, dieser Eindruck drängt sich auf. Wir haben ja oft auch schon über Technologie gesprochen und Prozesse. Und es ist schon so, dass in den Ländern dann auch unterschiedliche Technologie eingesetzt wird, andere Prozesse ablaufen. Also ich kann nicht einen Standard im Konzern ausrollen.
Bevor wir zur Technologie kommen, was ja auch ein ganz spannendes Feld ist, ich habe mir gerade so vorgestellt, wenn der SVP Tax aus Deutschland die Verantwortung trägt für alle Länder, wo kann der eigentlich noch Urlaub machen, ja, dann in der Zukunft. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann das durchaus auch mal sein, dass eben andere Länder weiter sind und dass quasi aus dem Ausland Druck auf das Headquarter kommt, wir müssen unser Text-CMS weiterentwickeln, weil es eben in anderen Ländern schon neuere Anforderungen gibt. Also es ist quasi ein Gebilde, was eigentlich in einer permanenten Veränderung ist. Ist das richtig?
Würde ich vollkommen unterschreiben, ja.
Okay, das ist also, ich meine, damals, als ich mich mit solchen Themen noch in der Beratung beschäftigen musste, war immer so, ja, ist ja klar, der Berater geht natürlich da los und sagt, was kann ich jetzt verkaufen? Ja, ich muss jetzt hier das Projekt verkaufen und wir müssen jetzt hier ein Text-CMS einführen und wir müssen dokumentieren und am Ende am besten unsere Prüfer nochmal losschicken, dass die unter das, was wir gemacht haben, nochmal ihr Siegel drunter setzen. Das würde man wahrscheinlich nicht siegeln, aber ist egal. Das ist aber ja dann gar nicht die Realität, sondern die Realität ist, dass man einmal etwas aufsetzt, was im Anschluss permanent verändert wird. Und gibt's denn da tatsächlich auch Hilfe durch Berater oder ist das nicht eigentlich etwas, wenn es einmal steht und fortentwickelt wird, dass man in-house ja viel besser kann? Wie kann der Berater da helfen? Er müsste ja erstmal so tief einsteigen, wie man sozusagen als laufender Betreuer von so einem Text-CMS drin ist, oder?
Sagen wir so, unser Call ist ja von Unternehmen für Unternehmen, ja. Wir bekommen natürlich mit, dass nahezu jedes Unternehmen Berater auch am Start hat oder hatte, die da unterstützen. Aber viele sind halt sehr froh, auch Erfahrungen von anderen Kolleginnen und Kollegen zu erfahren, ja, und nicht die Beratererfahrung oder die Beratermeinung zu bekommen. Und deswegen ist der Austausch, glaube ich, auch so wertvoll, weil hier aus der Praxis berichtet wird, ja. Und Das ist einfach unschlagbar, aus der eigenen Erfahrung zu erzählen. Man weiß natürlich auch, was Berater letztlich vorgeschlagen haben und wie man damit umgegangen ist und wie sich das Ganze entwickelt hat. Aber es entwickelt sich immer mehr Inhouse-Kompetenz, ja. Und aus dieser Anfangsphase, sich auch von Beratern das Know-how einzukaufen und dann umzusetzen, ist man ein bisschen weggekommen. Man schwimmt jetzt selber selbstständig, ja. Man entwickelt das selbstständig weiter, eckt natürlich immer wieder an, weiß nicht weiter. Dann ist man vielleicht bei uns im Call und sagt, hey, wie geht denn das? Hat da jemand Erfahrung? Ja, kann ich direkt von einem Kollegen aus einem anderen Unternehmen die Erfahrung einsammeln?
Wir haben schon angesprochen das Thema Technologie. Nichts ist ja momentan schneller im Wandel als die Front der Technologie. Inwiefern hat jetzt Technologie etwas mit Text-CMS zu tun? Ist das Text-CMS der Omnibus, in den man die Technologie reinpackt, dass man es schnell in den Konzern bekommt? Oder ist die Technologie die Lokomotive, um im Bereich Text-CMS noch besser zu werden?
Ich würde sagen, die Technologie wird benötigt, um gewisse Anforderungen aus einem Text-CMS zu erfüllen. Mhm. Gib dem Beispiel Risikoberichterstattung. Du brauchst ein Medium, mit dem du Risiken erfasst, diese Risiken berichtet bekommst. Dafür brauchst du ein Tool oder könntest ein Tool nutzen, was dir das Leben leichter macht, um nicht nur als Team Excel unterwegs zu sein oder Team PowerPoint. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, der Fortschritt der Technologie durch Ausnutzung von Robotern, Ausnutzung von ausgewählten Tools, die gewisse Anforderungen erfüllen. Ich sag's jetzt mal so, diese Ferraris unter den Tools, die auf SAP dann spezielle Kontrollen durchführen, sind das die Wege, wo Digitalisierung sicherlich hilfreich und notwendig sein wird. Deckt sich das mit deiner Sicht, Thilo?
Definitiv. Wir hatten ja einige Calls auch zu Technologie. Werden immer wieder Tools auch angesprochen, die man im Einsatz hat. Ja. Text-CMS heißt ja auch Analyse von Daten. Ja. Und oftmals spielen dann auch Tools eine Rolle, wo Daten eben analysiert werden kann, wo ich feststellen kann, habe ich Fehler in meinem System, sind die Daten plausibel. Ja. Ich glaube, für solche Aufgaben brauche ich einen Technologieeinsatz und unsere Erfahrung jetzt aus dem Call ist auch, dass das schon in Unternehmen auch eingesetzt wird. Unterschiedlicher Art, ja, von integrierten Lösungen, von Standalone-Lösungen, aber Technologie spielt da auf jeden Fall eine Rolle.
Jetzt haben wir ja schon über viele Themen gesprochen und ihr hattet das auch mit draufgenommen auf unseren Zettel. Das hört sich jetzt alles sehr vieles wunderbar an oder auch eine gute Entwicklung. Und ihr hattet ja am Anfang gesagt, wir haben die ganz großen Unternehmen, im Zweifel auch die Musterschüler im Call, die auch natürlich ein gewisses Budget, aber auch eine Komplexität haben, dass sie auch Tools einsetzen können und so weiter. Und wir haben ja auch kleinere Unternehmen in dem Call, die sich ja fragen müssen, boah, ich habe hier irgendwie, weiß nicht, ich bin alleine, eine One-Man-Show oder vielleicht habe ich zwei Leute, ich habe gar kein Budget für ein Tool oder ich weiß gar nicht, wie ich es umsetze. Was sind denn so aus eurer Sicht so die größten Pain-Points, die in den Jahren hinweg, die sich vielleicht erinnert haben oder die auch noch da sind, weil ich kann ja, weil es auch so vage ist, kann ich ja versuchen, Musterschüler zu sein, aber ich kann ja auch denken, boah, ich versuche jetzt hier nur irgendwie gerade so über den Zaun zu springen, alles zu erfüllen, aber auch nicht höher, weil einfach auch intern vielleicht gar nicht richtig verstanden wird, welche Anforderungen ein Text-CMS hat und ich kriege kein Budget dafür oder keine Ressourcen.
Es fehlen die Vorgaben, was wirklich benötigt wird. Ja, also ich glaube, wenn man sich darauf einigen könnte, ich will jetzt nicht proklamieren, dass man als Großer dieselben Anforderungen haben sollte wie als Kleiner, weil halt einfach natürlich auch die Volumina unterschiedlich sind, die Unternehmensstrukturen unterschiedlich sind, vielleicht auch risikobehafteter sind. Was mir ehrlich gesagt fehlt ist, und das war ja auch immer so ein Stück weit Diskussion, Unsicherheit, Nadja hat es anfangs gesagt, mit der Angst Vertrieb zu machen. Keiner weiß, was man eigentlich genau braucht. Und da wäre natürlich der Wunsch groß, so ein bisschen seitens der entweder Regierung oder vielleicht auch aus der Unternehmerschaft heraus festzulegen, was ist eigentlich wirklich der Mindeststandard, den man haben sollte, muss, um gewisse Kriterien zu erreichen, zu erfüllen.
Das ist jetzt eine wunderbare Überleitung.
Was vielleicht, Nadja, lass mich noch einmal da reinspringen. Das finde ich total spannend, ja. Natürlich hat das Charme, aber das hat ja erst dann Charme, wenn du auch weißt, was du dafür bekommst. Das Risiko ist ja, dass irgendjemand sagt, und übrigens, jetzt gibt es einen Mindeststandard, den schreiben wir irgendwo in eine Verordnung, in ein Gesetz, wo auch immer rein, am besten noch in die EU-Richtlinie. Und dafür kriegst du aber nichts zurück. Und dann sind
nur in Deutschland nicht.
Nur, im Zweifel genau, nur in Deutschland nicht. Und jetzt kriegst du eine klare Vorgabe, die dich belastet, insbesondere die Kleinen. Die Großen werden sagen, ja, das ist ja, das erfüllen wir ja schon seit 10 Jahren. Und viele Kleinere werden sich sagen, um Himmels Willen, wie soll man das schaffen? Das haben wir, sind wir noch ganz weit von weg, mhm. Ja. Und dann hat man nichts gewonnen. Also ich würde insofern dafür sensibilisieren, dass man dieses Werben für Standard und am besten durch den Gesetzgeber aber auch erst dann haben möchte, wenn man etwas dafür zurückbekommt.
Absolut.
Weil ansonsten ist es so, wie es viel zu oft ist in Deutschland. Es gibt mehr Regulierung für die Unternehmen, ohne dafür etwas zurückzubekommen.
Ja, und vor allem hat es ja auch die Negativkonnotation, dass wenn du es nicht hast,
ja, genau,
dass du dann schlechter, also gleich mal sozusagen bergauf kämpfst, als...
Dann heißt es, sie haben ja nicht mal ein Text-CMS.
Aber vielleicht an Thilo die Frage, also so ein bisschen haben wir ja so ein, also zumindest so die Möhre dort hängen an der Angel, also mit diesem 38 Absatz 2 IGAO, dass man sagt, nein, man bekommt Prüfungserleichterungen. Das ist ja noch so in der Probephase, aber hast du da auch aus dem Chor heraus schon irgendwie gehört, macht das jemand, gibt es Erleichterungen? Ist das was dann auch mal flächendeckend auch sinnvoll ist? Also wenn ich mein Text-CMS oder dann steuerliches IKS habe, bekomme ich wirklich Erleichterungen dadurch?
Ja, die Frage ist, wie hoch sind da die Erwartungen? Weil gewisse Enttäuschung ist da schon rauszuhören. Ja, also viele Unternehmen berichten ja, sie haben ein zertifiziertes Text-CMS und dann passiert da nichts in Sachen Prüfungserleichterung. Ja, also die Enttäuschung ist rauszuhören. Wir hatten mal eine Vorstellung von einem Unternehmen, von einem Pilotunternehmen in NRW, die da wirklich mit dem Betriebsprüfer sich hingesetzt haben und auch entwickelt haben, was müssen wir denn vorlegen, abgesehen von einem zertifizierten Text-CMS. Das hatten sie nämlich, ja, aber offensichtlich hat es nicht gereicht oder war erstmal nicht entscheidend, ja. Und da war auch die Aussage, ja, wir erwarten schon ein gewisses Vertrauen auch, ja. Sieht man ja oft im Ausland. Im Ausland spielt das Thema Vertrauen auch eine Rolle. Also wenn ein Steuerpflichtiger gewisse Mindeststandards erfüllt, dann bekommt er Erleichterungen. Bei uns ist das noch nicht Standard, ja, sondern bei uns liegt die Latte höher. Man muss mehr bieten, ja, man muss mehr machen. Aber zu sagen, okay, ich habe alles getan, was ich tun kann, vertraue mir, dass ich meine Risiken im Griff habe, dass ich keine großen Risiken habe und das möglicherweise sogar in der Betriebsprüfung festgestellt wird, heißt nicht zwangsläufig bei uns, dass in der nächsten Betriebsprüfung dann die Erleichterung schon kommt.
Und deswegen, und jetzt machen wir was ganz Verrücktes, jetzt bauen wir mal die erste Veröffentlichung schon in unseren inhaltlichen Teil ein, schreibt Roman Sehr in der IWB 23/2023 auch, ein zaghafter Schritt zur kooperativen Außenprüfung. Es ist nicht der Weitsprung, es ist der zaghafte Schritt.
Ja, und das ist so ein bisschen bitter, insofern, dass es nur ein zaghafter Schritt ist, weil tatsächlich, also ich war ja in vielen Unternehmen, deswegen kann man auch nicht ganz nachvollziehen, welchen das war, aber ich hatte eine Zeit lang, war es so, dass Deutschland tatsächlich oder in Deutschland das einzige Land war, wo es Anschlussprüfungen gab. In allen anderen Ländern, also es war innerhalb der Europäischen Union, aber es waren viele Länder, war es so, dass es keine Prüfung gab vor Ort, sondern immer nur mit mehreren Abständen. Und dass beispielsweise in UK das so ist, dass auch dort eine Risikoanalyse stattfindet, da bespricht man das auch mit dem Finanzamt. Und wenn das gut ausfällt, dann hat man erstmal jahrelang Ruhe. Also dieses Vorgehen, dass ab einer bestimmten Größenklasse man jedes einzelne Wirtschaftsjahr prüft, ist... Man denkt immer, ja, das ist überall, nee, das ist fast nur in Deutschland, jedenfalls meiner...
Matthias, also, jetzt machen wir Nadja und mir die Arbeit nicht streitig.
Ja, ja, ich mache mir meine Arbeit immer selber streitig mit Anschlusszusagen. Aber das stimmt, Matthias, das ist ja tatsächlich bei der OECD ein großes Thema und daher kommt ja das ganze CBC und Cora und Risikoanalyse etc., ne? Dass man oder auch ICAP, ne, wo man sagt, wir gucken, wo sind Risiken und dann gehen wir rein. Und es gibt ja auch kein Land außer Deutschland, wo so horrende Verrechnungspreisanpassungen stattfinden, wo man irgendwie, also in jedem anderen Land sind das einstellige Millionenbeträge. Bei mir, ich bin schon mal froh, wenn es schon zweistellige Millionenbeträge sind, ne, die da irgendwie zur Debatte stehen. Aber ich glaube, es ist so ein ganz wichtiges kulturelles Thema und auch ganz gut, sich darüber mal bewusst zu werden, ob man eigentlich an das Thema rangeht und sagt, ich finde jeden Fehler. Oder ich gucke mir ein Unternehmen an, was grundsätzlich bemüht ist, die Sachen richtig zu machen. Und natürlich passieren Fehler und da drückt man vielleicht auch kein Auge zu. Aber ich gehe erstmal mit einem Vertrauen ran und versuche, ne, mit 80-20 Pareto die Leute auch in Ruhe sich auf ihre Arbeit konzentrieren zu lassen. Ne? Weil es kann ja auch nicht der Witz sein, dass in Deutschland irgendwie 2,5 FTEs für Compliance zuständig sind, während die anderen ihre Ressourcen für KI und Digitalisierung einsetzen. Ne?
Wir hatten ein Unternehmen im Call, das hatte das ziemlich auf den Punkt gebracht. Der 38 IGAO regelt letztlich eine Selbstverständlichkeit, war die Aussage. Ja, alles, was da steht, ist absolut selbstverständlich. Ja, also insofern sollte man wahrscheinlich dann auch die Erwartungen nicht allzu hoch schrauben.
Nein, das muss man jetzt aber anders framen. Ne? Was ist, wir manifestieren hier auch bei uns im Podcast. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, damit wir uns alle bewusst sind, wo die Reise hingehen muss.
Jeder ja, Sprint beginnt mit dem ersten Schritt.
Ich kann auch noch was, es wurde auch im Call gesagt, Positives über den 38 IGAO sagen, er bietet gewisse Flexibilität. Das heißt, jedes Unternehmen kann sein Text-CMS so anpassen, wie es fürs Unternehmen passt und wird dann zumindest dem Wortlaut nach auch möglicherweise akzeptiert.
Noted.
Thilo, wenn du dir etwas wünschen dürftest, was würdest du beim Text-CMS ändern oder würdest du es insgesamt ganz wieder abschaffen wollen?
Der Carsten kennt eigentlich meinen innigsten Wunsch. Ich habe den auch mal in einem Text-CMS-Call geäußert und da gab es eine rege Diskussion tatsächlich. Ich würde mir im Rahmen des Text-CMS eine unabhängige Prüfungsstelle für die Zertifizierung wünschen, analog zu einem TÜV beim Auto, sage ich mal, weil klar sein muss, was muss ich tun, damit ich diese Zertifizierung bekomme? Und wenn ich die bekomme, dann habe ich aber auch die Erlaubnis, am Straßenverkehr teilzunehmen. Also sprich, dann bekomme ich, genau, dann ist die ruht die Prüfung und dann habe ich eben die Erlaubnis weiterzumachen, ohne dass ich geprüft werde. Ja, das wäre mein Wunsch. Ich weiß, es ist ein bisschen abgefahren, aber wir hatten tatsächlich die Diskussion und das war nicht so abwegig, wie man vielleicht denken mag. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass die bisherigen Zertifizierungen, wo ja viel Zeit und Geld reingeflossen ist, dann nicht das gebracht haben, was man sich erhofft hatte.
Thilo, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass mir Fritz Esterer sowas Ähnliches auch schon mal erzählt hat. Ja, also das würde er natürlich von dir haben, aber ich glaube, dieser Gedanke ist schon, er hatte mich auch schon mal erreicht. Insofern ist er scheinbar schon im Orbit unterwegs. Wir kommen zu den Veröffentlichungen. Eine habe ich schon vorgetragen. Die zweite ist auch von Roman Seher, der sich ja mit diesem Themenbereich schon seit vielen Jahren, man könnte wahrscheinlich sogar sagen Jahrzehnten beschäftigt. Er hat auch Reform der Außenprüfung im international tätigen Unternehmen in der IWB 421 geschrieben. Und dann haben wir noch Roters, die Bedeutung von Delegationsstrukturen in Tax Compliance Management Systemen in der STUB 11/2024. Da kann man, wenn man möchte, auch das eine oder andere draus lesen. Oder aber man, wenn man in-house tätig ist, wendet sich an Thilo oder Carsten und nimmt regelmäßig an den Calls teil und meldet sich auch ab, wenn man nicht teilnehmen kann. Wir kommen zu den Schlussfragen und da starten wir mal mit Nadja.
Ja, das ist direkt meine Lieblingsfrage von den dreien. Vertrauen oder Kontrolle?
Ja, ich hatte es schon angesprochen, Vertrauen ist, glaube ich, sehr wichtig. Insofern steht das noch vor der Kontrolle, wobei Kontrollen sicherlich auch wichtig sind im Rahmen eines Text-CMS.
So, Gesetz, Prozess oder Daten, Thilo?
in einer digitalen Zukunft sicherlich die Daten.
Thilo, Inland oder Ausland?
Ja, unser Text-CMS-Call ist tatsächlich im Wesentlichen inlands geprägt. Ich persönlich beschäftige mich auch mehr mit dem Inland, muss ich zugeben, daher Inland.
Das ist ja auch nicht schlimm. Es gibt ja ganz viele Leute, die sich viel lieber mit dem Ausland beschäftigen. Lieber Thilo, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Lieber Carsten, auch an dich vielen Dank für den Besuch. Wir hatten heute die ein oder andere technische Herausforderung, die wir aber mit Hilfe unseres grandiosen Studios von We Are Producers gemeistert haben. Das kann ich jetzt schon sagen, obwohl die Aufnahme ja noch gar nicht fertig ist. Wir haben heute natürlich nur einen Einblick in diesen Bereich geben können, der viel, viel weiter ist. Und wir haben das, man hätte das sicherlich auch noch strukturierter machen können am PS 980 entlang. Ich glaube, es ging uns erstmal aber darum, zu zeigen, dass dieses Thema Inhouse sehr wichtig ist und auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, dass es ein lebendes Thema ist, was sich fortentwickelt. Und wenn Sie Eindrücke, Ideen oder Anreize haben, dann gerne an textquartett@nwb.de. Wir sagen vielen Dank an unsere Gäste, vielen Dank an die Hörer und auf Wiederhören.
Danke auch.
Tschüss.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.